Herzlich willkommen beim Teletrust Podcast. Mein Name ist Carsten Vossel und ich freue mich nach der Sommerpause, könnte man sagen, noch bei herrlichem Wetter, was wir heute zumindest haben, ein spannendes Thema mit zwei spannenden Gästen euch präsentieren zu können. Und beim Thema habe ich so ein bisschen überlegt, wie bringe ich das zusammen? Ich habe überlegt, ich gehe in die Comicwelt und zwar habe ich mir überlegt, das könnte das Spiel zwischen Magneto und X-Men sein. Man könnte auch Richtung Superman gehen, aber wie auch immer. Letztendlich geht's um die Guten und die Bösen. Und vielleicht schaffen wir es da, ein bisschen Licht reinzubekommen, dieses Thema ein bisschen weiter zu beleuchten, eben um die Bösen zu sprechen. Wie können die Bösen heute mit KI und Co. noch schneller, noch besser das tun, was sie so tun? Und auf der anderen Seite natürlich, wie können wir mit spannenden sowohl Technologien, aber auch mit Strukturen helfen, uns gegen die Bösen zu wehren. Also das ist vielleicht das Spiel, um das es heute geht. Spielen darf ich zusammen mit auch eben zwei spannenden Gesprächspartnern. Das ist einmal der Daniel, der mit uns zusammen sprechen wird von der Egomind. Und vielleicht magst du dich einfach gleich mal vorstellen, Daniel.
Gerne doch, Carsten. Danke. Ja, mein Name ist Daniel Döring. Ich bin Geschäftsführer bei dem IT-Security-Softwarehersteller Egomind mit Sitz in Karlsruhe. Kurz, wer bin ich? Was mache ich? Wo komme ich her aus Karlsruhe? Ich bin seit 2004 in der IT tätig. Seit 2007 hat es mich bei verschiedenen IT-Security-Herstellern verschlagen. IT-Security ist das, was mir Spaß macht. Das ist immer eine Herausforderung mit Magneto und Co. gegen die Bösen anzukämpfen. Und wie gesagt, seit 2021 jetzt auch bei der Egomind, bei der wir schauen, wie wir mit unseren Softwarelösungen das Thema IT-Security noch ein bisschen sexier und smarter gestalten können. Aber vielleicht das ein oder andere später.
Ja, perfekt. Herzlich willkommen auf jeden Fall in der Runde. Und der zweite Mitspieler heute in der Runde ist der Marco. Magst du dich auch kurz vorstellen?
Ja, erstmal hallo an euch beide und hallo an die Zuhörer da draußen. Ja, mein Name ist Marco Di Filippo. Ich bin sozusagen Mitgründer der Whitelist Hackers. Wir sind so eine kleine IT-Security-Bude, sage ich mal, was sich ausschließlich auf Pentesting, Incident Response und Prüfung von Sicherheitslücken in Unternehmen oder auch alles, was IT-bezogen ist, zu machen. Ich selbst bin schon ein alter Hase. Ich bin seit den 90ern schon im Bereich IT-Sicherheit unterwegs. Da war das Themenfeld IT-Sicherheit noch so neu, dass man erst mal erklären musste, was ist IT-Sicherheit und braucht man sie tatsächlich? Also da war so die Usability noch ganz vorne gestanden und auch das Internet noch so ein bisschen in Frage gestanden. Wie braucht man es? Was macht man damit überhaupt? Vielleicht auch privat. Ich bin sehr aktiv. Also ich mache sportlich Dinge wie Rudern, habe mit 19 Jahren das Fallschirmspringen angefangen. Aber eben auch die IT-Sicherheit hat es mir irgendwie immer angetan. Also auch in meinem privaten Umfeld habe ich mich dann auch dazu motivieren lassen, so gemeinnützige Sachen zu unterstützen wie Deutschlands bester Hacker oder verschiedene Challenges, die es eben so bei uns gibt.
Wunderbar, vielen Dank und herzlich willkommen an euch beide und natürlich an die Zuhörer. Bevor wir jetzt Vollgas in das Thema einsteigen, noch der kurze, ich nenne mal Werbeblock zum Teletrust selber. Wer ist das? Was machen die? Und zwar geht es eben um den Bundesverband IT-Sicherheit. In Berlin sitzen sie und letztendlich kümmern wir uns in dem Verein mit all seinen Mitgliedern darum, das Thema IT-Sicherheit weiter nach vorne zu bringen. Und ich glaube, eine der nächsten großen Veranstaltungen, wo sich auch viele aus der Community, sowohl vom Teletrust-Mitglieder, aber natürlich weit darüber hinaus, treffen werden, ist die Sicherheitsmesse, die ITSA in Nürnberg vom 7. bis 9. Oktober. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, natürlich sind wir alle dabei. Und ich glaube, das wird spannend werden für jeden, der sich mit dem Thema auseinandersetzt oder noch nicht so genau weiß, was das eigentlich so mit der ganzen IT-Sicherheit auf sich hat, dort als Besucher hinzukommen, weil man dann einfach mal in persönlichen Gesprächen tiefer einsteigen kann und sieht, dass trotz der ganzen Technik, die da im Vordergrund steht, das Wichtigste der Mensch ist und man da sehr gut mit Leuten ins Gespräch kommen kann. Und wenn das mal nicht eine perfekte Überleitung ist, starten wir gleich mal ins Gespräch rein. Ja, wie schon erzählt, geht es darum, nochmal eine Betrachtung zu machen. Es wird eigentlich immer schlimmer. Ich glaube, wenn man BSI-Berichte sich anschaut, sie haben einen Trend, der leider nicht positiv für uns ist. Wenn man schaut, was grundsätzlich in der Welt gerade passiert, auch da gibt es viele Dinge, die nicht positiv stimmen. Und natürlich hängen diese Dinge auch zusammen. Und wenn wir sehen, dass KI, und das ist vielleicht der erste Einstiegspunkt, uns ganz viele Möglichkeiten gibt und das erstmal wertfrei werden und kann KI natürlich auch genutzt werden, um das dann im negativen Fall einzusetzen. Und vielleicht, da werfe ich jetzt mal den Ball rüber zu Marco, magst du so erste Eindrücke, erste Gedanken von dir mal in die Runde werfen? Was bekommst du gerade so mit? Was bekommt ihr gerade mit, wie sich KI in diesem Feld, vielleicht erstmal mit dem negativen Blick dort stärker, ja, etabliert ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also insoweit werfe ich den Ball mal rüber zu dir.
Also ich verstehe, ich bin immer für den negativen Blick zuständig, aber sehr gerne.
Das hast du gesagt.
Ja, natürlich ist es so, dass wir mit künstlicher Intelligenz natürlich ein Werkzeug haben, das jetzt allen zur Verfügung steht. Und ich glaube, die Chancen und den Nutzen, den man dadurch hat, das unstrittig. Und wie so viele Werkzeuge kann man natürlich dieses für gute Dinge als auch für schlechte Dinge nutzen. Das ist beim Küchenmesser genauso so wie mit der IT generell. Und natürlich ist es so, dass die ganzen Angriffsvektoren von diesen Cyberkriminellen, die wir da draußen haben, natürlich auch genutzt werden, also auch da effiziente Maßnahmen zu machen. Und natürlich ist es so, dass viele Prozesse, also Schwachstellensuche, aber auch Entwicklung von weiterer Malware heute viel effizienter ist mit künstlicher Intelligenz, weil dadurch ja, vieles möglich ist. Zum einen habe ich eine ganze Bandbreite an Wissen und Katalogen, auf die ich zugreifen kann, was ich mir früher habe eben schwer erarbeiten müssen. Zum anderen kann ich die Effizienz ausnutzen. Also ich kann zum Beispiel heute mir eine Infrastruktur nehmen, die statisch ist. Also das ist auch wichtig zu erkennen, dass letztendlich der Angreifer immer einen Wettbewerbsvorteil hat, weil die Infrastruktur, die anzugreifen ist, ja mehr oder weniger vorliegt, während ich als Angreifer ja vieles dafür tun kann, um mich an das, was mir vorliegt, tatsächlich irgendwie zu orientieren. Nur als Beispiel, wir haben ja früher immer hier in der IT-Sicherheit das Beispiel mit der Burg gehabt. Also wir haben da außenrum Wassergraben und die Burg, die entsprechend hoch ist. Und wenn ich jetzt mal den Angreifer sehe, kann der Angreifer natürlich entscheiden, wie viele Leitern braucht er, wie viele Angreifer braucht er, etc. Und genau das kann ich mir heute mit künstlicher Intelligenz ja zusammenbauen. Also ich kann eben mit iterierenden Prozessen mich auf die Infrastruktur, die ich angreifen möchte, entsprechend vorbereiten. Aber ich kann auch die Effizienz nutzen, um Dinge zu tun, also das heißt auch auf Reaktionen einzugehen. Ich kann letztendlich auch Dinge tun, um mit der Geschwindigkeit viel effizienter zu sein, Sicherheitslücken zu suchen, mich auf Schutzmaßnahmen einzustellen, ja, und die dann entsprechend meiner Entwicklung von der bösen Seite mit eingehen zu lassen. Also auch da steigt die Effizienz. Und meiner Meinung nach kann heute kein Unternehmen oder kein Schutzmechanismus mehr existieren, der nicht auch künstliche Intelligenz einsetzt, um sich vor Angriffen gegen Mittel mit künstlicher Intelligenz zu wehren.
Super für den Einstieg. Und das Bild mit der Burg, ich liebe ja immer Bilder, weil das verbildlicht, das klingt jetzt total doof, aber es verbildlicht eben wirklich genau, worum geht es gerade. Und ich glaube, es macht es besser greifbar, gerade für jemanden, der vielleicht auch nicht sich täglich damit auseinandersetzt. Daniel, magst du ergänzen, erweitern? Was sind so deine Gedanken in die Richtung?
Ja, es ist nicht nur das Technische, was ich da als Problem sehe, sondern halt auch das Faktor Mensch, der sehr stark manipuliert werden kann. Also das eine, welche Angriffsvektoren kann ich am besten nutzen und was brauche ich dazu etc. Das heißt, das macht ja fast jedem möglich, der sich da ein bisschen reinliest und gute Prompt-Anfragen an die KI setzt. Das ist das eine. Das heißt, die Bandbreite der potenziellen Angreifer wird ja immer größer. Aber das andere ist, die Opferanzahl wird immer größer. Es kann jeder sein. Also mir geht es tagtäglich so, dass ich immer schön diese Phishing-Mails betrachte, die da auf uns reinkommen und denke hier und da, oh, das hätte mich jetzt auch treffen können. Ein Glück arbeite ich in der IT-Security, aber ich möchte nicht sagen, dass ich auch perfekt bin und gegen solche Angriffe gewappnet bin. Aber die Frage, die ich mir ab und zu stelle, ist, wenn ich nicht dieses Awareness habe, und das haben halt die meisten Mitarbeitenden in den Unternehmen da draußen, wie kann ich mich dagegen noch schützen? Und die KI hat halt schon sehr viele Möglichkeiten. Das eine sind die klassischen Phishing-Mails, da werden ja auch die Mitarbeiter hoffentlich darüber informiert, dass sie nicht jeden Anhang öffnen sollen und auch nicht überall ihre einfachen Passwörter eingeben sollen. Sondern es ist ja auch so, dass ich mittlerweile auch unsere Stimmen nutzen kann. Ich habe gehört, 30 Sekunden reichen aus in der KI, um die Stimme zu adaptieren. Und gerade auch das Thema, dass ich mich dann als IT-Administrator des Unternehmens ausgeben kann und sagen kann, hier, ich habe da was, ich lade es mal kurz runter, führe das aus, weil ich habe irgendwas auf deinem System gesehen. Das ist halt das, wo ich sage, wer schützt uns dagegen? Was schützt uns dagegen? Welche Mechanismen kann ich da auch schon mit KI fahren oder muss ich vielleicht mit alten bewährten Methoden fahren? Das ist das, wo ich sage, das macht im Moment gerade extrem interessant, weil die Qualität dieser Angriffe, die wird leider auch dank KI immer besser und die Quantität immer mehr. Und da sage ich, ist es nicht mehr so wie früher, dass man nach einem Angriff behaupten kann, da hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Die kann man fast gar nicht mehr so machen. Es gibt nicht mehr die klassische Hausaufgabe, die man zu erledigen hat in der IT.
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich sehe das auch als Riesenherausforderung. Das, was ich oftmals noch wahrnehme, ist, dass trotz, weil du gerade die Hausaufgaben angesprochen hast, ja noch ganz viele Fälle passieren, wo es sehr geholfen hätte, die Hausaufgaben zu machen. Also das ist nochmal eine neue
Ebene. Also Grundhausaufgaben.
Es ist eine neue Ebene, die wir erreichen, definitiv nochmal mit dem Thema KI und wenn ich Sprach und Bild auch nochmal manipulieren kann. Das wird echt noch spannend. Das ist eine sehr positive Ausdrucksweise. Aber das, was ich oftmals noch sehe, und es gab jetzt ja gerade, war auch in den Medien öffentlich, ein Unternehmen, was verklagt wurde, weil ein Administrator auf Telefonzuruf ein Admin-Kennwort rausgegeben hat an den Hacker. Und es gab, jetzt hatte ich gerade selber so eine Mail, also insoweit auch, ich bin natürlich nicht perfekt, wo von einem Kunden von uns ich aufgefordert wurde, und das war so ein bisschen Antwort, wir finden die offene Rechnung bei uns nicht, können Sie uns noch mal die Liste aller offenen Rechnungen oder die Liste aller Rechnungen, die Sie uns in den letzten Wochen geschickt haben, rüberschicken. Und die war gut gemacht, richtiger Abbinder, es ist natürlich aufgefallen, die Absenderadresse war falsch, aber sonst der Kontext war, es war der Kunde, es war alles, wo ich dachte so, wow, scheiße, hätte ich auch drauf einfallen können. Aber jetzt habe ich, Marco, dich irgendwie wolltest du schon was sagen, unterbrochen oder nicht zum Wort kommen lassen. Also vorbei.
Nee, alles gut. Die Geschichte mit Phishing ist ja eine Geschichte. Und ich weiß noch, als wir damit angefangen haben, ich glaube, wir haben vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren damit angefangen zu sagen, ja, wir machen auch geführte Phishing-Aktionen mittels verschiedenen, ja, Calls, Webinaren oder überhaupt Online-Sessions, wo wir dann einfach auch eine Person nachahmen können oder auch das, was Daniel gerade gesagt hat, mit Anrufen, mit der Stimme einer vertrauten Person. Also das war so eine Dienstleistung, die wir vor 2 Jahren, 2,5 Jahren ungefähr eingeführt haben. Und ich weiß noch, am Anfang hat uns da jeder irgendwie belächelt und sagt, wow, wird das überhaupt gebraucht? Auch intern war das dann ein bisschen schwer. Aber heute ist es tatsächlich so, dass das wahrgenommen wird und dass wir solche Phishing-Versuche auch regelmäßig machen. Und man muss sagen, mittlerweile tun ja auch die Medien einiges dafür, also mit Fake News oder das in den sozialen Medien sehe ich ja unheimlich Videos, wo dann auf einmal, keine Ahnung, überall nur noch Supermans existieren, die Dinge tun können, die wir früher nicht machen konnten. Ne? Also da ist schon ein bisschen, das wird hinterfragt, ob das denn echt ist. Aber wenn ich im Arbeitsalltag heute ganz schnell mit irgendwas konfrontiert werde, dann ist das so, dass viele das nicht sofort adaptieren können auf diese surreale Realität und können das auch nicht wahrnehmen. Also das sind 2 verschiedene Dinge. Also das, was ich eben konsumiere in den Medien, vielleicht auch im Kino, das kann man oft hinterfragen, ist das mit künstlicher Intelligenz gemacht? Aber wenn ich im Alltag damit konfrontiert werde, können das viele nicht sofort fassen. Und das macht es natürlich auch Angreifern unheimlich leicht. Also es ist auch für uns immer wieder faszinierend, wenn wir da irgendwie anrufen und vielleicht vom Kontext nicht perfekt sind, aber dieses Vertrauen, dass eine Stimme oder ein Gesicht gibt, das ist einfach unschlagbar. Und die Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, also Daniel, du hast es vorhin gesagt, 30 Sekunden Stimme reichen. Ja, das ist tatsächlich so. Es reicht auch tatsächlich mittlerweile Bildmaterial von ganz wenigen Sekunden. Es reicht auch Bildmaterial als Bild, als festes Bild, was wir dann zum Bewegen bringen. Deshalb ist das mit den Phishing-Aktionen ja bis zur Perfektion gedacht. Also ich war jetzt auch vor kurzem an der Black Hat und an der DEFCON und da wurde es ja auch eindrücklich gezeigt. Also echtes Bild, künstlich generiertes Material, bitte finde den Unterschied. Und das war sehr, sehr, sehr schwer. Also auch da werden wir in Zukunft nur die Mittel haben, mittels künstlicher Intelligenz zu erkennen, ist es denn echt oder ist es denn tatsächlich ja was künstlich generiert ist. Und da muss man einfach auch ein bisschen auf den Faktor Mensch hinweisen. Also Carsten, du hast es ja gerade eben auch gesagt, also die E-Mail, die du bekommen hast, war super real. Aber wenn mir heute irgendjemand, also man muss halt hinterfragen, wenn eine vertraute Person einfach Dinge dann haben möchte, die sie eigentlich so und so schon weiß. Also man muss einfach auch hinterfragen, wenn eine vertraute Person irgendwas möchte. Also auch klar, also der Kollege, mit dem ich jeden Tag arbeite, macht es jetzt Sinn, dass der mich auf einmal nach einem Passwort fragt? Macht es Sinn, dass der jetzt auf einmal irgendwie vielleicht Rechnungen haben möchte, auf die er so und so selbst zugreifen kann? Oder man muss den Mut auch haben, mal zu hinterfragen. Zu was brauchst du das? Also ist es tatsächlich so oder gehst du nicht den normalen Weg? Also das ist ganz wichtig, was man immer mehr eigentlich auch auf dem Schirm haben sollte.
Gerade wie du sagst, das ist ja im Prinzip auch das Motto, was wir schon immer kennen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es hört sich immer erstmal negativ an, aber ja, genau das muss man machen. Das heißt, zum einen, die Leute müssen es hinterfragen und man muss aber auch den Leuten ein bisschen die Verantwortung nehmen, dass sie nicht in der Lage sind, alles und immer zu hinterfragen und zu fragen, warum brauchst du das Passwort? Also wir würden das jetzt machen, vielleicht aber auch im Stressmoment gerade nicht, weil wir denken, okay, wir stehen kurz vor einem Ausfall von was auch immer. Und dann geben wir das doch heraus. Und da sollte man sich absichern. Und das ist ja auch gerade der Zero Trust Gedanke, der halt in der IT Security immer mehr wieder erwähnt wird. Der ist ja nicht neu. Also beispielsweise so Sachen wie Applikationskontrollen oder Schnittstellenkontrollen, die gab es ja schon immer. Hatte ich auch beispielsweise 2007 damals schon mit zu tun gehabt. Aber es zeigt halt doch, man braucht diese Maßnahmen, weil dieses Hinterherrennen und immer zu hoffen, dass man einen Schritt voraus ist, das reicht an sich nicht aus. Und wie gesagt, wir arbeiten in der IT-Security, da ist dieses Awareness-Thema nochmal was ganz anderes. Man muss halt auch wirklich schauen, wie die Mitarbeitenden auf die ein oder anderen Sachen reagieren und die sind vielleicht fahrlässiger. Das heißt, da muss ich halt einfach auch diese weitere Hürde starten, dass ich sagen kann, okay, alles, was der Anwender nicht braucht, wird erstmal generell gesperrt. Alle Zugänge müssen dicht gemacht werden, weil das ist immer das, du hast es auch vorhin gesagt, der Hackerangriff, wo jemand verklagt wurde, weil er sein Passwort rausgegeben hat. Er hat halt in dem Moment vertraut. Er ist Administrator. Er sollte eigentlich in der Situation sein, dass er das nicht rausgibt. Und die einfachste Antwort wäre vielleicht gewesen an der Stelle, wir haben einen Passwortmanager. Ich kann dir das Passwort teilen. Gut, die Hausaufgabe, sorry, dass ich vorhin von Hausaufgaben nicht gemacht gesprochen habe, aber die Hausaufgabe, das ist das erste Thema. Also ja, viele sagen, Multifaktor-Authentifizierung ist das Allheilmittel und da gibt es jetzt verschiedene Standards wie FIDO 2 und so weiter. Leider brauche ich halt auch Passwörter und wenn ich halt Passwörter einsetze, dann brauche ich sowas wie einen Passwortmanager. Das ist schon das Erste, wo ich sagen muss, okay, gut, das gehört mittlerweile zu Antivirus und Co., einfach zu den Standardmaßnahmen, die man haben sollte. Und das ist leider in den ein oder anderen Unternehmen nicht vorhanden, weil sonst hätte diese Person nicht ihr Passwort ausgegeben, sondern nur ihr Passwort gestellt.
Ich muss da vielleicht ganz kurz auch sagen, also wir haben ja zwei verschiedene Situationen. Du sprichst jetzt sehr stark schon Prozesse an, aber wir müssen auch mal vielleicht so mit unserer History und mit unserer Beziehung oder mit unserer Erziehung in dem Fall auch anfangen. Wir sind ja alle so groß geworden und haben dann gelernt, dass wir einmal eine Vertrauensbasis haben. Wir haben eine Vertrauensbasis zu unseren Eltern, wir haben eine Vertrauensbasis zu Freunden, Bekannten. Daniel, ich habe eine Vertrauensbasis zu dir und wenn du mir was sagst, dann vertraue ich dir. Also und diese Vertrauensbasis jeden Tag zu überdenken und diese Vertrauensbasis jeden Tag neu zu bewerten, das ist das, was wir nie gelernt haben. Und genau da müssen wir heute ansetzen, dass wir die Vertrauensbasis ja hinterfragen. Ich war mal beim Verfassungsschutz und die haben intern eine ganz gute Maßnahme und es ist ein prägender Satz, also ist nicht von mir, das ist jetzt geklaut, die sagen, bitte verhaltet euch jeden Tag so, als wäre der 1. April. Genau, also wenn Carsten mich heute anruft und sagt, am 1. April, hey Marco, gib mir mal mein Passwort, dann denke ich, ja, heute ist der 1. April, okay, der will mich in das Licht führen oder er lädt mich zum Webinar ein, ist das ernst gemeint? Also wir müssen uns jeden Tag so verhalten, als wäre der 1. April. Ich fand das eigentlich ganz gut, das bringt vieles auf den Punkt, um eben solche Phishing-Maßnahmen, egal ob es jetzt eine klassische E-Mail, ob das ein Messenger-Dienst oder richtig gut gemachtes Videocall oder Audiocall ist, dann kann man das entsprechend auch darstellen. Also Zuhörer da draußen, verhaltet euch jeden Tag so, als wäre der 1. April.
Den Spruch finde ich gut. Den habe ich mir jetzt schon gerade aufgeschrieben. Wobei ich mir das anstrengend vorstelle, und das ist ja vielleicht auch genau wieder das Thema, es wird natürlich anstrengend. Also ich sage mal, für uns ist klar, und alleine schon um diese Session hinzukriegen, haben wir mehrere Anläufe gebraucht, weil unsere Sicherheitseinstellungen bei jedem von uns irgendwie sagen, oh nee, kennen wir nicht, wollen wir nicht, und die Firewall noch sagt, den habe ich noch nie gehabt. Heißt also, wir kämpfen ja eigentlich schon mit Hürden, die wir uns selber setzen, um das Ganze sicherer zu machen. Was soll ein, ich sage jetzt mal, Standardanwender machen? Der verzweifelt doch, der sagt, was ist denn das für eine Piep, piep, piep. Und das ist ja das Problem, und du hattest es deine eben, das ist mein Lieblingswort im Kontext mit Security, es ist unsexy. Wie schaffen wir das, dass wir Sicherheit auf der einen Seite gewährleisten können, aber den Anwender nicht in eine Ecke stellen, wo er eigentlich nicht mal arbeitsfähig ist? Das ist ja genau der Spagat, den wir irgendwie hinkriegen müssen. Ansätze, Ideen, Gedanken.
Da ist halt auch genau das Thema hinterfragen wieder das Thema, wo ich sehe. Also beispielsweise hatten wir auch bei der Einwahl die Thematik, dass der ein oder andere sichere Browser gesagt hat, da wird ein bisschen zu viel gemacht. Und wir haben auch vertraut. Das heißt, wir haben unser Headset freigegeben, das heißt, das Mikrofon freigegeben. Das heißt, ja, wir vertrauen uns gegenseitig, was ja auch gerade Marco vorhin gesagt hat. Und wir haben es einfach gemacht. Aber die Sache ist die, das hier ist ja letztendlich eine Ausnahmesituation, die nicht jeden Mitarbeiter im Unternehmen betrifft, dass er einfach mal einen Podcast dreht etc. Das heißt, normalerweise nutzt er ja die Kanäle und die Anwendungen, die er 90% im Alltag immer wieder findet. Und bei diesen 10%, ich muss jetzt da mein Mikrofon beispielsweise freigeben. Für was denn? Also auch das hat ja Marco gesagt, dieses Hinterfragen, ja, brauchst du das wirklich oder gibt es da vielleicht eine andere Möglichkeit? Musst du das auch mit deinem Firmenrechner machen? Also gerade dieses, man hat früher gesagt, Härten von Systemen, das sehe ich halt schon als erforderlich und halt auch in die Richtung, dass man erstmal analysiert, mit was müssen die Mitarbeiter arbeiten. Und das ist, wie gesagt, zu 90% immer das Gleiche den ganzen Tag. Und ja, für den einen oder anderen gibt es da Ausnahmen. Das sind gerade auch die Personen, die leider die höchsten Rechte haben, nämlich die Managementstufen, die IT-Mitarbeiter etc. Die sollte man natürlich sonst schützen, aber man kann sie nicht ausreichend schützen. Das heißt, da hilft halt nur das Thema sensibilisieren und die jeweiligen Schutzmaßnahmen trotzdem so weit wie möglich anstoßen, gerade da auch gewisse sichere Authentifizierungen erfahren, sichere Härtung des Systems mit den ein oder anderen Ausnahmen. Aber der normale Mitarbeiter, wie gesagt, da kann man schon den Spektrum für das, was er verwenden soll, stark eingrenzen auf beispielsweise Outlook, Teams, wenn man in der Microsoft-Welt ist, und hier noch da die ein oder anderen Spezialanwendungen, also das Office-Paket und Spezialanwendungen. Alles darüber hinaus braucht er ja ein PowerShell. was
vermutlich nicht.
Malware aber gerne genutzt wird, um die ein oder anderen Angriffe an EDR und Co. vorbeiwandern zu lassen, weil es halt vom Betriebssystem stammt. Gerade diese Frage, also dieses ständige Hinterfragen, das sollte man schon machen. Braucht dieser Anwender wirklich alles Mögliche oder kann ich das eingrenzen und somit auch dieses Angriffsspektrum sehr stark eingrenzen? Das ist die erste technische Maßnahme, wie gesagt, die ich sehe, neben den klassischen Maßnahmen wie Firewall, Antivirus, das darf man heutzutage immer noch nicht vergessen. Aber wie gesagt, so weit wie möglich eingrenzen, weil ich lasse ja auch nicht meine Tür und meine Fenster offen stehen und denke, ja, wird ja nicht passieren. Oder ich brauche ja gar keine Tür mehr, die kann ich jetzt rausreißen. Das heißt, jeder kann reinkommen, wie er möchte und da auch seine Pflanzen abstellen oder seine anderen Dinge, die er gerne hat. Und genau das Gleiche sollte man halt auch in der IT machen. Alles, was man wirklich nicht braucht, erstmal als Nein sehen. Alles, was man braucht, zu schauen, okay, gut, wie kann ich das eingrenzen, dass die Wohnung nicht vollgestellt ist mit irgendwelchen komischen Apps, die dann auch wieder Sicherheitslücken bringen, die ausgenutzt werden können. Also Pentester wie Marco oder Whitehacker wie Marco, welche Anwendungen, welche Versionen, welche Sicherheitslücken haben, und genau das wissen auch die einen oder anderen Angreifer. Und wie gesagt, wenn ich da sicherstellen kann, dass veraltete Software nicht eingesetzt wird, unbekannte Software nicht eingesetzt wird, etc., habe ich schon mal sehr viel erreicht, zusätzlich zu den anderen Maßnahmen. Ich reduziere auch beispielsweise den Aufwand im Zuge von EDR, weil ich nicht jedes Verhalten dann wieder neu auswerten muss und analysieren muss. Das heißt, da habe ich dann auch mein SOC-Team ein bisschen entlastet. Und das sind so die einfachen Sachen, die es schon immer gibt, komischerweise, aber ja, die an der Stelle helfen. Gut, Multifaktor-Authentifizierung gibt es auch schon immer mit One-Time-Passwort und so weiter. Gab es ja früher die RSA-Token. Mittlerweile sehen die auch ein bisschen sexy aus und haben verschiedene Hersteller wie Yubico oder Swissbit etc. parat. Aber gerade solche Sachen, die sollte man, wie gesagt, beachten. Und bei allen, die das halt nicht so einfach bekommen können, diesen erweiterten Schutz, da bin ich felsenfester Meinung, tagtäglich sensibilisieren. Dass halt tagtäglich auch die Person wieder versteht, heute ist der 1. April, ohne dass ich dir was Böses tun möchte.
Ich glaube, ich bin in allen Punkten bei dir und würde das auch genauso unterschreiben. Aber die Frage ist tatsächlich, wie kriegen wir die Anwender dahin? Weil ich sag mal, für uns ist es normal, ja, sind Dinge gesperrt und wenn ich etwas anderes brauche, dann fordere ich das an. Es wird dann gegebenenfalls genehmigt und installiert und dann bin ich in einem sauberen Prozess drin. Und das braucht ja immer Zeit, dieser Weg. Und das ist für mich total selbstverständlich und das plane ich ein. Ich glaube, das ist ein für normalen Anwender, ist das aber wieder eine Hürde. Also die Logik mag noch da sein, aber oh, ich muss jetzt gerade das Kundengespräch führen, ich muss gerade die und die Aufgabe erledigen. Ich kann das jetzt aber nicht, weil die IT mich nicht unterstützt, wäre ja eine mögliche Sichtweise. Und das ist natürlich nochmal die Frage, wie schaffen wir die Anwender auch mitzunehmen, weil auch da, ich liebe Bilder, fand ich dein Bild gut im Sinne von, natürlich lassen wir nicht die Türen und Fenster zu Hause auf, weil wir nicht möchten, dass hinterher noch ein zusätzlicher Herd drin steht und weitere Dinge drin sind. In der Regel ist er umgekehrt. Aber offensichtlich fällt es uns schwer, gesellschaftlich, das aus dem Wohnungsumfeld in das IT-Umfeld zu transportieren. Da ist es irgendwie selbstverständlich, das muss doch gehen.
Ja, vielleicht, wenn nicht, das ist doch das Problem, was wir haben. Also, ich mache immer sehr gerne den Vergleich mit der Automobilindustrie. Die hat es geschafft, einen mündigen Autofahrer zu erziehen. Also das heißt, wenn ich heute einen Unfall habe und das Auto ist gegen einen Baum gefahren und es kommt irgendjemand, dann wird erstmal überprüft, was hat denn der Fahrer falsch gemacht? Also war er überhaupt angeschnallt? Hat er was getrunken? Ist es ein Fahrfehler? Also keiner kommt auf die Idee zu hinterfragen, wo hat die Technik versagt? Und genau das haben wir doch in der IT. Wenn heute irgendwie jemand irgendwo hinklickt oder irgendwas passiert, fragt man immer, wo hat die Technik versagt? Und wir können wir können noch so viel Technik einsetzen. Ideal, was du gerade genannt hast, One-Time-Token. Also wir können unheimlich viel einsetzen, aber wenn wir keine mündigen User haben, kann der zum Schluss immer noch ein Screenshot von seinem Bildschirm machen und irgendwo hinschicken. Er kann zum Schluss immer noch irgendwas ausdrucken und könnte eine Passwortliste drucken. Also das kann er immer machen. Deswegen ist es uns ganz wichtig, eben mündige User. Und die braucht das brauchen wir, weil die Erziehung war ja so, es gab die IT und alles ist toll und wir haben die Usability und das Internet ist umsonst, wir haben jetzt kostenlose Musik, wir haben kostenlose Filme. Also so wurden die meisten erzogen. Aber die eigene Verantwortung, die hat echt gefehlt. Und wenn wir so mal auch, ich nehme immer gern so die Statistiken. Wie schützen sich denn Leute heute gegen Dinge, die wir uns anerzogen wurden? Also nur als Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, dass in Deutschland in meine Wohnung eingebrochen wird, ist 1 zu 354. Also die Statistik kenne ich zufällig. Oder jeder von uns läuft da draußen nicht rum, wenn es gewittert, aber dass ich vom Blitz getroffen werde, ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 250.000. Oder wie viele Leute spielen Lotto? Oder nur als Beispiel, wie viele Menschen haben Angst vom Fliegen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Flieger abstürze, ist gerade mal 1 zu 12 Millionen. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von einem Cyberangriff betroffen werde? Das hinterfragen die meisten Menschen gar nicht. Die sind mittlerweile, also Stand ist es so, dass Menschen, die von Cyberangriff betroffen sind oder waren, ist in Deutschland 1 zu 2. Und da muss man einfach mal irgendwie auch so ein Umdenken machen. Also wir werden mit Technik ist toll. Ich bin komplett dabei, dass der Administrator dass die Verantwortlichen, dass sie ihre Hausaufgaben machen müssen. Und aber wir werden das nie schaffen, auch jetzt mit künstlicher Intelligenz, wenn wir den mündigen User nicht haben. Und da müssen wir einfach hinkommen. Ich sehe auch, dass ich unheimlich viel Diskussionen habe, auch bei uns im Unternehmen, mit Leuten, die weniger komplett in der Technik sind, sondern eher so Verwaltungsaufgaben haben. Auch die hinterfragen bei uns, ja, muss das denn alles so kompliziert sein? Ja, also das ist noch ein schwerer Weg. Und ich glaube, da müssen wir auch in der Gesellschaft ein bisschen umdenken. Ich glaube, wir hätten das alle viel, viel einfacher, wenn wir endlich Richtung mündigen User gehen. Jetzt weiß ich, dass ich da vielleicht jetzt in diese Richtung irgendwie sehr kritisch dastehe, weil ich sowas fordere und jetzt vielleicht auch pauschal nach außen so wirke, alle irgendwie ich weiß nicht, welches Wort ich nehmen soll, als dumm zu verkaufen. Das ist aber nicht mein Anliegen. Ich glaube auch, dass wir in der IT so vor 20, 30 Jahren eben vieles falsch gemacht haben, weil wir in diesem Bereich einfach auch das anders verkauft haben. Und da müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen zurückkommen. Weil jetzt auch neue Technologien mit künstlicher Intelligenz, viele sind da und sagen, wow, ich habe Angst davor. Aber auch da müssen wir vielleicht auch, neben den Nutzen, den wir haben, haben wir natürlich auch Gefahren, weil jeder dieses Werkzeug nutzen kann. Ich glaube, so müssen wir ein bisschen rangehen.
Guter Ansatz. Und nötiger gewesen, dass viele gesagt haben, ja, die ITler, das sind ja so Spezialleute. Mittlerweile ist es gesellschaftsfähig geworden. Und wie du sagst, die Themen sind halt zu schnell gewachsen.
Sei wir nicht mehr nur Pizza essen und lange Haare haben, ein bisschen Sozialkompetenz haben, oder? Also
das halte ich für ein Gerücht.
auch noch das Klischee. Und mittlerweile ist es halt ganz anders. Mittlerweile ist halt auch, man sieht ja bei KI, wie schnell hat das jetzt in unseren Alltag sich reingezogen und wie wenig hinterfragen wir das Ganze? Also ja, datenschutzrechtlich hinterfragen wir das hier und da mal. Und Copilot beispielsweise steht in Unternehmen erstmal in der Frage, ob es eingesetzt werden soll und dass man es am besten ausschaltet etc. Da macht man sich schon Gedanken, aber der normale Anwender, der findet das super, dass er auf einmal so viele Möglichkeiten hat, dass er auf einmal so schlau ist, sein Hirn ausschalten kann durch eine kostenlose KI. Aber genau da, diese ganzen Manipulationen, die halt dadurch entstehen können, in unserer Gesellschaft, in unserer IT etc. Das ist das, wo ich sage, okay, da gehört ja, also im Prinzip hast du vorhin mir die ganze Zeit so einen Gedanken reingebracht, dass man schon einen Führerschein machen sollte. Kinder, wenn sie Fahrrad lernen in der Grundschule, haben dann den Führerschein. Es gibt Seepferdchen, wo man nachweisen kann, hey, ich kann schwimmen. Genau das Gleiche sollte man auch schon im frühen Alter von den Kindern, aber auch von den Erwachsenen in der jetzigen Zeit verlangen, dass es doch einen Führerschein gibt, der eine gewisse Grundhaltung und Grundfähigkeit verlangt in der IT.
Du sprichst, dafür kämpfe ich schon seit Jahren. Also ich kämpfe seit Jahren, dass wir schon in der Grundschule eine Medienkompetenz haben. Das heißt nicht, dass die Kids dann irgendwie programmieren können müssen. Das heißt auch nicht, dass sie dann irgendwie da die super Anwender sind, sondern dass sie gewisse, also du auch dieses Beispiel mit der Fahrerprüfung, das ist das, was ich ständig nutze und du sprichst mir da aus der Seele, weil wir sind ein Land, wir wollen auch ein Land der Digitalisierung sein und da ist es wichtig, neben dem Alphabet und neben den Grundrechenarten auch zu wissen, was ist IT? Und ich weiß, viele Eltern sind irgendwann damit konfrontiert, ja, jetzt kommt mein Kind in die Schule, darf ich das mit 7 Jahren oder mit 6 Jahren denn schon irgendwie ein Smartphone geben? Also diese Frage haben wir, aber das und ich glaube auch, dass mit ganz einfachen Schritten, glaub nicht alles, was du siehst. Also ich habe schon, vielleicht kann ich da mal kurz ausholen, ich habe eine Tochter und meine Tochter ja mittlerweile erwachsen und ich hatte natürlich auch immer wieder Diskussionen, was sie postet. Damals war ja da Facebook noch ganz in, das ist mittlerweile ganz out. Und ich hatte mal so eine Diskussion mit ihr, weil sie nach Hause kam und hat irgendeine Halbwahrheit, ich weiß den Inhalt nicht mehr. Und meinte, ja, das hat sie gelesen im Internet. Ich sagte, ja, und das ist wahr? Ja, es ist wahr, das steht da im Internet. Und dann habe ich so eine kleine Seite gebaut, wo meine Tochter heißt Laura Louise, wo ich dann irgendwie irgendwas Dummes gepostet habe, wie, keine Ahnung, dass sie die schrägsten Klamotten der Welt trägt oder irgendwas und habe dann gemeint, ah, das steht da im Internet, das ist wahr. Und da hat sie umgedacht, wow, es kann ja jeder was ins Internet stellen. Und ich glaube, mit solchen kleinen Ansätzen kann man viel bewirken. Und genau da müssen wir ein bisschen hinkommen. Weil auch früher, was ja im Internet steht, ist ja wahr. Also das kann, oder wer googelt denn irgendwas? Also wir googeln was wir nicht wissen und dann der erste Treffer ist, da steht's ja. Oder wenn so typische Dinge wie, wie kann ich denn jetzt da in den Einstellungen irgendwas machen? Und das Erste, was ich finde, und da gibt's dann, ja, geben Sie doch diesen Befehl in Ihr Terminal ein, da wird noch erklärt, was das ein Terminal ist, und dann ist da irgendwie komische, und da musst du da Enter drücken und boah, auf einmal sind alle Daten weg. Also solche Dinge müssen wir einfach auch hinterfragen und müssen wir auch lernen. Und ich glaube, da müssen wir auch ansetzen. Und das ist mir ein Herzenswunsch, dass wir da endlich hinkommen, so ein Grundverständnis bei ganz jungen Menschen schon darzustellen. Und ich glaube, dass das nicht viel kostet. Also das ist, wir sprechen da jetzt nicht von einem extra Fach, sondern wir sprechen davon, auch ein bisschen Kompetenz darzustellen. Aber ganz wichtig, da müssen auch die, die unterrichten, diese Kompetenz haben. Also, und das kann man auch in ganz einfachen Schritten machen. Also, ich bin mir sicher, dass da nicht irgendwie dass da die Lehrer wissen müssen, was ein Ideal ist oder was ein SOC ist. So weit soll es auf keinen Fall
das
gehen.
Das ist ja dann wieder auf Unternehmensebene. Aber es fängt ja schon an mit, beispielsweise, verwende ich ein Passwort. Wie soll das Passwort gestrickt sein? Am besten so, dass ich es gar nicht weiß. Am besten verwendet man, das hat ja auch mittlerweile fast jedes System als Möglichkeit, dann verwende ich halt einen Passwortmanager. Gehe ich darüber hinaus, verwende ich eine Multifaktor-Authentifizierung. Da gibt es Authenticator-Apps, da gibt es die Sicherheitstoken und so weiter. Einfach, dass das stattfindet. Und das findet schon statt. Also ich habe auch 3 Kinder und bei meinem Ältesten ist es so, ich nenne jetzt keine Namen, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Bei meinem Ältesten ist es aber so, dass der diese Checker-Tobi, ich möchte jetzt keine Werbung für Checker-Tobi machen, aber dass diese Checker-Tobi und Checker-Marina und wie sie alle heißen, toll findet. Und genau die machen das jetzt, dass sie auch die Cybersicherheit für die Tony-Boxen und so weiter als Podcast haben. Das heißt, da werden die Kinder schon rangeführt. Und das muss man weiter ausnutzen. Und wie gesagt, und dann fängt es an, klassische Sachen, Passwörter. Wo sind Passwörter gespeichert? Nicht irgendwo auf dem Zettel, wo dein bester Freund es lesen kann und dann dein Social-Media-Account somit übernehmen kann, sondern schaue, dass die Passwörter komplex sind. Schaue, dass es vielleicht gar keine Passwörter gibt, weil du Multifaktor-Authentifizierung verwendest. Und wie ist das möglich? Und das kriegen Kinder schneller hin als Erwachsene teilweise. Und die Erwachsenen können auch von den Kindern lernen. Und somit kann man auch das Thema schon sehr stark heranführen, dass halt dieser Zero-Trust-Gedanke in den Köpfen mehr präsent ist, gerade in Richtung KI, weil auch die KI kann mir manche Sachen behaupten, die so nicht stimmen. Die fängt ja auch an zu philosophieren und zu spinnen. Und wenn ich das glaube und dann halt die App XY runterlade, bei mir installiere, dann habe ich ein Problem, wie du gerade auch gesagt hast. Dann sind unter Umständen meine Daten weg oder ich gebe den einen oder anderen Kommandozeilenbefehl ein in einem Terminal. Und das Gleiche auch, wie gesagt, mit wie sichere ich meine Identitäten. Und das ist auch ganz wichtig im Privaten, aber auch im Geschäftlichen. Und das sind so die Grundthemen, die man in solchen, ich sage jetzt mal, wir nehmen jetzt dieses Wort Führerschein für die IT schon voranbringen sollte. Das kann jedes Unternehmen für sich machen, dass sie im Prinzip sagen kann, okay, ich starte erstmal in meinem Unternehmen mit einem Führerschein. Und dieser Gedanke, vielleicht kommt er dann auch irgendwann mal in der Gesellschaft, in der Politik an, sollte generell Standard sein, weil viele Sachen kommen aus den Unternehmen oder auch aus dem Privatleben heraus, die sich dann festigen. Und wenn jeder, der das zuhört, sagt, okay, gut, für mein Unternehmen wäre es vielleicht ein Führerschein auch der erste Schritt, um die Mitarbeiter zu belohnen, dass sie jetzt einen Führerschein haben für die IT in unserem Unternehmen, dann ist es auch wieder etwas, Belohnung ist ja immer positiv und ich habe dann den Nachweis, ich habe da bei uns einen Führerschein gemacht. Und vielleicht gibt es auch die einen oder anderen Stellen, die dann sagen, wie beispielsweise ihr als Whitehacker, die dann sagen, okay, wir geben sogar nochmal einen zusätzlichen Stempel raus, wenn unsere Kunden so einen Führerschein machen.
Das ist wahr, wobei wichtig ist, bitte nicht irgendwelche Videos, die sich schnell durchscrollen müssen und dann Hauptsache die Pflichtinformationen sind erfüllt. Also, davon halte ich ganz wenig. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
Aber es ist schon mal der erste Schritt. Also besser als nichts.
Aber es muss natürlich auch, das ist ja das, worauf du anspielst, Marco, es muss eben auch hinterher gut gemacht sein. Und ich denke, warum auch immer, ihr kennt bestimmt auch Klaus, den Gabelstaplerfahrer.
Gigantisch.
Ja. Also hat mit IT-Sicherheit sehr wenig zu tun, aber alleine schon, dass wir ihn kennen, zeigt, offensichtlich wurde etwas gut gemacht in diesem Video, weil es ist einfach viral gegangen. Viele Leute haben sich das angeguckt, haben dazu schenkelklopfend gelacht. Und Emotion ist ja etwas, was dann auch anknüpft, wo man hinterher dann doch mal drüber nachdenkt und sagt, vielleicht soll ich doch mal drüber nachdenken und da vielleicht mich anders verhalten, als ich es sonst tue. Und das ist sicherlich nochmal eine Kunst, auch das so hinzukriegen, dass man ja, letztendlich die Leute mitnehmen kann auf dieser Reise. Ne?
Da könnte die KI auch wieder interessant sein, um genau solche lustigen Videos zu erstellen, die dann ein bisschen auf die Gefahren in der IT und auf die Maßnahmen hinweisen.
Also das ist wahr. Und ich meine, wie ich eingangs schon gesagt habe, künstliche Intelligenz kann von jedem genutzt werden und das schon allein das, also muss jedem bewusst sein. Und für mich ist künstliche Intelligenz nichts Gutes, auch nichts Böses, ganz klar, sondern es ist für mich einfach ein Mittel und ein Werkzeug, wo ich heute relativ schnell an sehr viel Informationen kommen kann. Also wenn ich ja bedenke, was muss ich, also fangen wir nochmal an, so ein bisschen meine Evolution dazu. Also ich war irgendwann mal in der Schule und dann habe ich gelernt und was das Gelernte musste sich in meinem Kopf irgendwie verfestigen. Und dann, wenn ich das vergessen habe, konnte ich früher auf Fernsehen, Radio und auf Bücher zurückgreifen, um mir das wieder anzueignen. Oder wenn ich was suchen musste, dann musste ich in die Bibliothek gehen. Dann der nächste Schritt meiner Evolution war, wow, es gab dann irgendwie die IT. Ich kam an dieses Wissen jetzt schneller ran. Also ich habe das Internet hatte ich dann auf einmal und ich konnte suchen. Also auf einmal war das schneller. Oder dann kamen die sozialen Medien. Also hatte ich noch schneller Informationen. Ich hatte eine größere Informationsflut. Und jetzt springen wir mal weiter. Dann gab es natürlich irgendwie den ganzen Buchhandel. Es gab dann Online-Bibliotheken. Dann kam noch irgendwann das Darknet dazu. Und dann jetzt bin ich bei der künstlichen Intelligenz. Das heißt, ich musste ja früher, wenn ich was wissen wollte, musste ich googeln, musste Foren durchlesen, ich musste irgendwie mir eine Meinung bilden. Und jetzt kann ich ja direkt fragen. Also ich kann direkt fragen, was möchte ich? Ich bitte übersetze mir heute irgendwie den Text in Chinesisch. Also und dann wird das gemacht und das auch in einer sehr guten Form. Das konnte ich vor zwei Jahren konnte ich das noch nicht machen. Und ich habe mal Folgendes ausgerechnet. Ich habe mal ausgerechnet, also es gibt ja so diese Statistik, ChatGPT, mit wie vielen Wörtern das trainiert wurde. Das sind 13 Billionen Wörter. Und ich selbst konnte mir nicht vorstellen, was sind 13 Billionen Wörter. Da bin ich hingegangen, habe mir überlegt, ja, wie kann ich das für mich greifbar machen? Also habe ich eben ausgerechnet, wie viele Wörter bekomme ich auf eine DIN A4-Seite, habe das dann entsprechend ausgerechnet, ja, okay, da habe ich 26 Milliarden DIN A4-Seiten. Mit 26 Milliarden DIN A4-Seiten konnte ich immer noch nicht viel anfangen. Wie viel ist das, wenn ich das jetzt stapel? Geht es bis zum Mond, bis zum Mars? Wie oft geht es um die Erde? Also bin ich hingegangen, habe 10 Seiten gelesen und habe ausgerechnet, wie lange brauche ich, um 10 Seiten zu lesen. Das ist das, was ich als Mensch fassen kann. Und habe das dann auf die 26 Milliarden DIN A4-Seiten eben entsprechend ausgerechnet und habe auch so 84.000 Jahre. Ich brauche 84.000 Jahre, um das Wissen, was ChatGPT in der 4er Version hat, zu lesen. Das heißt für mich, ich kann heute auf 84.000 Jahre Wissen zurückgreifen. Also, und das sind so die Merkmale, die unsere Gesellschaft noch schneller machen und die letztendlich ja die beweisen, wie schnelllebig wir sind. Und genau das ist ja das, was ich nicht nur nutzen kann, sondern was ein Angreifer nutzen kann. Also bleib wieder bei meinem Beispiel. Ich möchte heute jetzt eine Malware bauen. Ich möchte eine Ransomware bauen, um das jetzt mal aufzustellen. Was ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt ein Betriebssystem, nehmen wir mal ein aktuelles Betriebssystem, sagen wir mal Windows 11. Das nehme ich jetzt nicht, weil ich Microsoft nicht mag, das nehme ich einfach, weil es immer noch das weit verbreitetste Betriebssystem ist. Und wenn ich heute einen Angriff mache, dann will ich einen großen Impact haben. Also, und dann ist das ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Schutzmechanismus, den ich habe. Und jetzt kann ich ja mit meinen 84.000 Jahren Wissen überlegen, wie kann ich das, was ich habe, entsprechend umgehen. Und das macht es mir halt unheimlich einfach. Und das müssen wir jetzt einfach auch verstehen. Und wenn eben jetzt die Defensivseite nicht auch dieses Wissen nutzt, und da spreche ich jetzt nicht nur von Softwareherstellern, sondern auch von Unternehmen, dann werde ich es in Zukunft schwer haben, letztendlich diese Angriffsvektoren zu erkennen oder mich auch dagegen zu schützen. Also ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Hersteller, die jetzt groß damit werben, dass sie künstliche Intelligenz einsetzen. Auch da ist ja ein weiter Begriff. Also was ich sehr kritisiere, ist, dass oft Algorithmen mit künstlicher Intelligenz jetzt gerade gesetzt werden, ne? Und dass jeder irgendwie diesen Slogan hat, wir haben KI. Also für mich ist nicht irgendwie, wenn jemand prompten kann oder ein API nutzt zu so OpenAI, ist für mich nicht, dass die Anwendung darauf eigentlich künstliche Intelligenz hat. Also auch für mich ist auch künstlich intelligent nicht, wenn heute jemand auf einmal sagt, ja, wir setzen bei uns im Unternehmen die ganzen Sprachmodelle wie ChatGPT, Copilot, Llama oder wie sie alle heißen ein. Also wir gehen da schon ein Stück weiter. Also Also, und wir müssen auch wissen, wo künstliche Intelligenz, also für viele ist ja ChatGPT künstliche Intelligenz. Auch da müssen wir, glaube ich, jetzt mal diesen Prozess anstoßen, dass wir nicht nur Sprachmodelle haben, sondern wir haben Mensch-zu-Maschinen-Interaktion, wir haben Bilderkennung, wir haben letztendlich Datenbankanalyse, das Volk sieht ja gerade eben nur diese Sprachmodelle, die wir einsetzen, die eben viel können. Also auch da gibt's jetzt wieder viel zu tun, um entsprechende Aufklärungsarbeit zu leisten.
Letztendlich stehen wir am Anfang der Reise, was das Thema angeht. Absolut.
Genau. Und wenn wir dann auch da mal so in die Zukunft, wenn wir dann mit GAI so demnächst noch kommen, was jetzt so ganz groß ist, wo jeder dran arbeitet, künstliche Intelligenz, die letztendlich die Intelligenz, die wir nicht mehr fassen können, überschreitet, dann wird da was auf uns zukommen, wo wir sagen, wow, da müssen wir ganz, ganz vorsichtig damit umgehen. In der Bewertung, das, was wir vorgesetzt bekommen, vor allen Dingen auch in dem, was wir dann lesen. Also jetzt irgendwie eine Fundstelle im Netz zu überarbeiten, zu überdenken, das ist noch leicht. Aber was ist? Also ich glaube, die Prozesse heute, wenn man sich so das anschaut, hier die besten Tricks, die besten Prompts. Ich habe einen 65-seitigen Vertrag AGBs. Gib dir doch mal bei ChatGPT, fass mir zusammen, wo sind die Gefahren? Also dass ich aber dann dieses Wissen entsprechend dort teile. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Unternehmen letztendlich Lieferantenverträge oder Verträge jetzt wieder bei ChatGPT hochladen, um zu überarbeiten. Ja, was fasst es mir zusammen? Also das muss jetzt gelernt werden. All das, was ich da überhaupt in der kostenfreien Version, was ich da hochlade, das ist Wissen, was ich hatte, was ich letztendlich der KI in dem Fall bereitstelle. Auch das ist, glaube ich, vielen noch nicht bewusst. Und ich möchte nicht wissen, wer jeden Tag sensible Daten, also ich, oder vielleicht persönliche, formuliere mir mal einen Liebesbrief. Keine Ahnung, was da wahrscheinlich nachträglich gemacht wird. Überleg mir ein Geschenk für meine Frau. Keine Ahnung. Also das sind so Dinge, die ich letztendlich ja auch Informationen, die ich preisgebe. Ne? Und auch da müssen wir das absolut überdenken. Ich glaube, dass viele Menschen heute Sprachmodellen viel mehr anvertrauen als den besten Freund. Also da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Und das ist ja auch eine Gefahr, die da draußen auch bewusst sein muss. Und da, weil für jeden ist es ja nur eine Maschine und der kann ich vertrauen.
Sind wir bei diesem bösen Thema Vertrauen.
Ja, genau. Also, das ist schon wieder beim Zero-Trust-Gedanke, der im Prinzip da in die Köpfe reinkommen muss. Ja, aber genau das ist es ja. Also, und auch Richtung Phishing wieder, wenn wir das ursprünglich haben. Gerade wenn ich jetzt anfange, der KI zu vertrauen und ich frage sie alles Mögliche, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Ich beauftrage sie, alles Mögliche zu machen, um mir das Leben vielleicht smarter und einfacher zu machen, weil ich beispielsweise, wie du sagst, irgendwelche Verträge überprüfen lassen möchte, statt zum Rechtsanwalt zu gehen. Sowas sollte man nicht machen und das ist auch das, wo halt in die Sensibilisierung der Mitarbeiter reingehört. Kein Unternehmensnahe jeglicher Art darf in diese Sprachmodelle reingekippt werden, weil das kann da drin gespeichert werden und mit dem einen oder anderen Prompt auch an falsche Stellen kommen. Gerade gibt es ja die Thematik auch, dass viele dann den Chatverlauf teilen und wissen nicht, dass bei vielen Services, also KI-Services, dann dieses Teilen den Link publik machen. Das heißt, ich kann über einfache Google-Abfragen mir die Links ausgeben. Und genau das kann dann wieder für Phishing-Kampagnen verwendet werden. Denn wenn ich weiß, wie die Lieferanten heißen, wenn ich weiß, was für Anwendungen eingesetzt werden etc., auch für Malware-Angriffe, dann kann ich mir das auch wieder zunutze machen, dass ich die eigentlich tolle KI, die mir das Leben erleichtert, auf einmal zum Riesenproblem habe, weil ich im Prinzip Sachen preisgegeben habe, die ich sonst niemandem, nicht einmal meinem Freund, wie Marco gesagt hat, preisgeben würde. Und ich kann mich dann auch wieder erpressbar machen. Ich kann mich angreifbar machen, etc. Ich kann gewisse Sachen bekommen. Und das verlässt auch teilweise die IT. Ein Beispiel, das ich noch nennen möchte, ist, ich war letztens bei meiner Hausbank gewesen. Nebendran war ein älterer Herr, der eine Kappe von einem IT-Dienstleister auf dem Kopf gehabt hat. Also irgendwas musste er mal mit IT gehabt haben, außer er war einfach nur auf irgendeiner Veranstaltung gewesen. Und der hatte einen Brief vorgelegt und hatte mit Briefkopf von der Hausbank und so weiter. Und er hat gesagt, hier, diese URL, die kann ich nicht, oder dieser Link, den kann ich nicht öffnen, der da in diesem QR-Code angezeigt wird. Hatte die Dame geschaut, um was es sich da handelt und hat gesagt, ja, also wir geben
keinen Download von Apps für Updates über Briefe raus. Das machen wir nicht. Wenn, dann updatet sich die App von alleine. Das heißt, die Person wurde schriftlich über den postalen Weg kontaktiert, nicht mal über E-Mail, wo man ja generell nicht mehr vertraut, hatte ein wirklich sehr gut gefälschtes Bankschreiben gehabt mit einem QR-Code, der dann dazu leiten sollte, dass die Person sich zu einer App runterlädt und am besten dort noch die Legitimierung durchführt. Und das ist schon, sorry, pervers, wie weit diese Angriffe heutzutage gehen. Und da, wie gesagt, ist halt das Thema Zero Trust, vertraue niemanden, kontrolliere alles, einfach das Ding, was man immer haben muss, egal wo ich mich bewege, ob ich ein Video anschaue, ob ich eine E-Mail anschaue oder ob ich auch, wie man in diesem Beispiel sehen kann, einen Brief lese. Alles muss hinterfragt werden. Heute ist der 1. April, wie Marco vorhin gesagt hat.
Ich finde, damit hast du eine gute Überleitung in den Abschluss gemacht. Es macht wahnsinnig viel Spaß mit euch beiden. Und bevor wir gestartet haben, habe ich gesagt, am besten schaffen wir es, uns den Ball hin und her zu werfen. Kompliment von meiner Seite an euch beiden. Das habt ihr super hinbekommen. Überlege gerade, wie ich das nochmal zusammenfasse. Also im Grunde genommen sind genauso ein paar bleibende Sätze für mich nochmal rausgekommen. A, mein Weltbild wurde zerstört, indem ich erfahren habe, nicht alles, was im Internet steht, stimmt. Das habe ich nicht wirklich geglaubt. Aber ja, sich dessen nochmal bewusst zu machen, ist, glaube ich, wirklich gut für uns alle. Dieser Hinweis mit jedem Tag 1. April, wie gesagt, den feiere ich tatsächlich für mich sehr. Und ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig herauszufinden, wie schaffen wir auf der einen Seite dieses Vertrauen niemandem, in eine gute Mischung zu bekommen, weil ich glaube, gesellschaftlich niemand nichts zu vertrauen, kann auch noch nicht der Weg sein. Also im Sicherheitskontext hat das erstmal ganz klar einen wirklich guten Hintergrund. Insoweit, glaube ich, wird uns das noch einiges an Gehirnschmalz kosten, da einen guten Weg zu finden, wie wir da ja einen guten Spagat schaffen zwischen der Sicherheit auf der einen Seite und gesellschaftlichem Kontext und letztendlich ja dem Wunsch, vertrauen zu können und auch mal miteinander Dinge machen zu können. Also ich glaube, das bleibt spannend. Dass wir so ins Gesellschaftliche reingehen, habe ich nicht erwartet im Vorfeld. Also ich habe eher gedacht, wir reden über Technik und über Multifaktor-Authentifizierung und Co. Finde es aber total cool, dass ihr eigentlich eher diese anderen Themen hier mit in das Feld eingeführt habt. Und gibt es noch einen letzten Satz, einen letzten Gedanken, den ihr mit reinwerfen wollt für unsere Zuhörer? Und genau, gibt es da noch irgendwas?
Du hast im Prinzip schon alles gesagt. Hat mir auch Spaß gemacht bis dahin und darüber hinaus. Und letztendlich ist es ein bisschen anders. Also wir haben ja schon über die gesellschaftlichen Themen sehr stark gesprochen oder halt auch über weitere Themen, die nicht immer mit der Technik zu tun haben, aber letztendlich auf die Technik wieder herauskommen. Also
gesagt, absolut, ja.
Für Trust-Lösungen im Unternehmen einsetzen. Führerschein-Sensibilisierung ist auch etwas, was vielleicht nicht Technik ist, aber zur IT-Security genauso dazu gehört wie die technischen Maßnahmen. Und Pflicht, Multifaktor-Authentifizierung, Härtung der Systeme, verschiedene Sicherheitsmaßnahmen zu anzuschauen, zu hinterfragen, zu hinterdenken und letztendlich dann auch richtig einzusetzen für sein jeweiliges Unternehmen. Das ist ja im Prinzip das, was auch die Quintessenz der letzten Minuten auch im Gesellschaftlichen ist, nicht nur im Unternehmen.
Perfekt. Das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, wir haben das heute auch sehr ausführlich besprochen. Ja, Carsten, ich gebe dir recht. Ich hatte auch ein bisschen was anders erwartet. Ich dachte, wir sprechen da so richtig deep über Technik. Und aber es hat mir super Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass wir alle so die gleiche Sichtweise haben. Und ich wünsche mir, dass das da draußen auch ankommt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Weg, wenn wir da alle daran arbeiten, auch schaffen werden. Und mir ist es auch wichtig, diese User dieser Welt, dass wir die abholen, nicht nur kritisieren, sondern dass der Administrator, der sein Passwort da verschickt hat, dass man dieses Beispiel nimmt und fragt, ey, wo haben wir denn versagt in der Informationskette? Also das ist ganz wichtig, dass man das entsprechend aufarbeitet. Und wenn wir das machen, dann werden wir eine gute Zukunft haben, so wie Science Fiction eben auch darstellt. Wir leben in Zukunft in friedlichen Koexistenzen mit künstlicher Intelligenz und wir müssen nur was dafür tun.
Perfekt. Was für ein Abschlusswort. Gestartet beim Comic, geendet beim Science Fiction. Insoweit haben wir, glaube ich, einen spannenden Abriss gemacht. Vielen Dank euch beiden für die spannende und fand ich auch sehr unterhaltsame Runde. Vielen Dank an die Zuhörer natürlich, die hoffentlich hier und da was mitnehmen konnten. gerne Feedback, wie immer, entweder persönlich oder auch an info@teletrust.de. Und ja, dann erstmal ein Wiederhören und bis bald. Vielen Dank euch allen. Tschüss.
Tschüss.